Hallo Christian, hast du vom Valentinstagsmassaker gehört?
Ja, ich glaube, damit waren die diesjährigen Barclay-Marathons gemeint, wo es keine Finisher gab.
Korrekt.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erst mal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de, hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht's dir?
Also semi, also der Winter endet. Nächste Woche werden es irgendwie 15 Grad hier im Kreis Garmisch-Partenkirchen und ich bereite mich darauf vor, dem meinem geliebten Skisport Tschüss zu sagen und wieder Läuferin zu werden. Ja, und das ist so ein bisschen noch wirkt der Verlust so schon vor. Und das fühlt sich natürlich nicht gut an.
Es wird aber auch so langsam Zeit, denn ich glaube, du hast ja schon im April einen ersten Laufwettkampf wieder auf dem Kalender stehen.
Ja, ich mache nochmal beim Raab Garpa Trail mit und einen Tag vorher bei dem Vertical, wo man einfach eine Skipiste hochrennt. Und bis dahin habe ich hoffentlich verarbeitet, dass ich nicht mehr mit Skiern runterfahre, sondern hochrenne. Nee, aber ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Wie geht's dir denn?
Mir geht's gerade wieder ganz gut. Ich war letzte Woche erneut erkältet. Also das ist diesen Winter irgendwie wie verflixt. War jetzt das zweite Mal innerhalb von kürzester Zeit, wo ich dann wirklich auch ein paar Tage sportlich aussetzen musste. Aber jetzt geht's weiter und ich bin auch voller Tatendrang, was das Laufen angeht. Ich habe mich jetzt nämlich auch neben dem Rennsteiglauf im Mai noch für einen weiteren Ultra Trail angemeldet.
Nämlich,
ich habe es, glaube ich, im Mitgliederpodcast schon gesagt, den Großglockner Ultra Trail im Juli, genau, Ende Juli ist das, für die lange Distanz. Ja, irgendwie für uns ja auch ein besonderer Ort da, Kaprun, ne? Da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Das stimmt, das erste Mal live gesehen. Und der Großglockner, es ist irgendwie auch ein dickes Ding, sag ich mal. Der ist super technisch, super lang. Ich hoffe, der findet statt. Der wird häufig wetterbedingt abgesagt. Aber ist ein großer Motivator. Ich glaube, also das zieht, dass du jetzt schon trainierst, weil das wirst du brauchen.
Ja, deswegen war ich auch vor ein paar Tagen extra im Schneeregen auch laufen. Weil ich dachte mir, ja, bestes GGOT-Training. Ja. Wer weiß, was uns da erwartet.
Ja. Letztes Jahr wurde der ja abgesagt, wetterbedingt. Da war ich am Start. Nach 7 Kilometern hieß es, es ist zu krass. Das Wetter dreht bitte alle wieder um. Mhm. Ja, wollen wir mal sehen, was daraus wird.
Genau. Wir haben uns heute einiges vorgenommen. Im Hauptteil, im späteren Verlauf, wollen wir über die Arena sprechen. Das ist ein Begriff, der in letzter Zeit wieder so ein bisschen kursiert ist im sportlichen Zusammenhang. Unter anderem von Arnold Schwarzenegger infolge des Sturzes von Lindsay Vonn. So hat er davon gesprochen, dass wir doch alle uns bitte in die Arena bewegen sollen und nicht unser Leben an der Seitlinie fristen sollen. Und ja, das fanden wir ganz interessant. Da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, das auseinandernehmen und natürlich uns fragen, was hat das eigentlich mit Trailrunning zu tun? Wir glauben eine ganze Menge. Da haben wir ein bisschen Stoff auf jeden Fall vorbereitet. Aber bevor wir dazu kommen, wie immer unsere Kategorien ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out.
Und ich kann direkt eine smoothe Überleitung starten, ihn ausprobiert, denn ich habe mich in die Arena begeben und einen Skimarathon ausprobiert. Auf Skating-Skiern hier um die Ecke bei uns beim König-Ludwig-Lauf, der in Ettal startet, in Oberammergau endet. Das ist der größte Skimarathon Deutschlands. Die deutschen Meisterschaften, das wusste ich gar nicht, wurden dabei auch ausgetragen. Es waren 3000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Start bei den verschiedenen Disziplinen im Rahmen des Events. Und das war der Hammer.
Es war dein erster Skiwettkampf.
Ja, genau. Ich habe mich extra ganz hinten eingereiht, weil ich wusste aus Erzählungen, dass das vorne richtig abgeht. Ich meine, beim Laufen, da laufen halt alle los. Okay, die Stöcke können ein Problem werden, dass man irgendwie einen Stock abbekommt oder so. Ich glaube, Ida-Sophie Hegemann hatte mal die Erfahrung, dass sie einen Stock, glaube ich, in die Nase oder so bekommen hat und dann stark geblutet hat. Und bei Skirennen ist das natürlich noch komplizierter, weil du hast unten auch noch dein Equipment, die langen Skier. Es gibt dann viele Stürze, Equipment bricht, viele kaputte Stöcke sieht man dann. Und deswegen, also das wollte ich nicht. Ich wollte einfach mich zwar in die Arena begeben, aber das mir so von hinten anschauen. Und dann bin ich von der letzten Reihe aus gestartet und da ist es halt alles ein bisschen entspannter, da unterhält man sich, ist halt wie auch bei Ultra Trails, also wenn ich hinten einreise, da ist es gemütlich, da bildet man Allianzen, da guckt man, wie die anderen sich so verhalten, da isst man, da trinkt man, aber trotzdem ist es die Arena sozusagen, ja. Und das ist richtig cool, den Kontext mal so zu verändern, von der Loipe einfach mal auf die Wettkampfloipe zu gehen und so eine ganz andere Erfahrung zu machen.
Ich fand auf jeden Fall diese Startszene, die habe ich mir angeschaut, echt beeindruckend. Also ich habe mich so ein bisschen sozusagen, ich glaube nach so 500 Metern oder sowas stand ich, ja, und da kam halt wirklich dieses breite Startfeld auf mich zu. Und es ist halt ein Massenstart. Es gibt, glaube ich, schon verschiedene Startzeiten. Es wird schon ein bisschen aufgeteilt, aber es sind immer noch genug, die gleichzeitig starten. Und das muss man sich so vorstellen, dass das bestimmt 10 bis 15 Leute nebeneinander stehen. Das ist wirklich sehr breit, ja. Und dann geht's los und alle versuchen natürlich dann so schnell wie möglich in diese dann schmalere Spur zu kommen, ja, die dann vor einem liegt sozusagen. Und da kann man sich ja vorstellen, dass auf den ersten 100, 200, 300 Metern, da ist halt Positionskampf ohne Ende. Das sah richtig wild aus.
Mhm, ist ja. Richtig wild. Und was auch wild war, die vorne, das hat sich auch durchgesetzt über den Laufsport hinaus, die nehmen natürlich auch Gels. Und das ist aber schwierig zu handeln, auch auf Skiern. Und dann landen auch viele Gelpackungen auf der Loipe und deine frisch gewachsenen, super slidenden Skier fahren über diese Gelreste und sliden dann natürlich nicht mehr richtig, wenn Gel unter dem Wachs klebt. Das ist für die hinten natürlich ein bisschen misslich, aber ja, es ist trotzdem eine super Erfahrung wert. Der Lauf konnte auch 2 Jahre gar nicht stattfinden, wegen der warmen Witterungsbedingungen. Und ja, war eine unfassbar geile Erfahrung.
Teil uns mal mit, welche Zeit du dann gelaufen bist. Es waren jetzt 42 Kilometer, ne? Oder 43?
Genau, ich glaube 43. Ja.
Und wir hatten uns vorher überlegt, dass man vielleicht seine Straßenmarathon-Laufzeit als Referenz nimmt. Ist das hingekommen?
Kann ich so nicht sagen. Ich habe, glaube ich, 3:09 oder sowas gebraucht. Marathon-Bestzeit ist, glaube ich, 3:19, ne? Aber auch schon, ja, weiß nicht, ob das noch, ich bin ja keine Marathonläuferin in dem Sinne. Genau, aber vielleicht kann man das so sagen, ne? Marathon-Bestzeit ist dann ungefähr die Skate. Aber meine Technik ist auch schlecht. Ich glaube, die Technik besser beherrschen, sind auch viel schneller als bei ihrer Marathon-PB. Aber ist auch wurscht, ne? Einfach mal so eine neue Wettkampfsportart auszuprobieren. Da lernst du halt viel über die Szene, über diese ganzen Gegebenheiten. Die Male danach auf der Loipe waren einfach anders. Also man fühlt sich dann auch so, also ich habe mich dann auch fast gefühlt, als hätte ich so eine Berechtigung jetzt. Hier, ich habe hier so einen Wettkampf mitgemacht. Ich bin jetzt keine ganz schlimme Anfängerin mehr. Also ein bisschen Selbstbewusstsein gibt das dann auch auf der Loipe danach.
Deine Erzählung von dem klebrigen Gel, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden, dass Gel sehr klebrig ist. Das habe ich ja an meinem iPhone jetzt irgendwie feststellen müssen, was ich für sehr viel Geld vom Handy-Doktor reparieren lassen musste, weil da Gel in die Knöpfe, in die Zwischenräume der Knöpfe gekommen ist. Also passt da auf.
Lass die Finger weg von Gel.
Und auch nicht mit Skiern rüberfahren, bitte.
Ja. Die Nachteile von Gel überwiegen mal wieder, aber das ist ein anderes Thema. Du hast auch noch was ausprobiert.
Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Heimat von Alles Laufbar Garmisch-Partenkirchen. Hier haben wir uns vor knapp 2 Jahren gegründet. Das bedeutet auch, hier sind unsere Haustrails und Hausberge. Wir lieben Wank, Kramer, Eckbauer, Kreuzeck, Osterfelder, einfach alles. Garmisch-Partenkirchen ist ein riesiger Spielplatz für Trailrunner. Damit ihr das selbst hautnah erleben könnt, veranstalten GAPA Tourismus und Plan B ein Trailrunning Camp in Garmisch-Partenkirchen. Vom 17. bis zum 19. April gibt es ein volles Programm, das keine Trailwünsche offen lässt. Es gibt gemeinsame Läufe, Lauftechnik-Workshops, auch richtig cool, ein Workshop mit dem Schwerpunkt mentales Training, Pilates-Kurse und Aktivierungen für Läufer abseits des Laufens und natürlich, das gehört dazu, leckere Abendessen in gemütlicher Atmosphäre. Unter anderem wird auf der Originalstrecke des neuen Everesting-Events von Plan B gelaufen, also perfekt für alle, die sich dieses Jahr am Everesting versuchen möchten und für alle anderen natürlich auch. Wir von Alles Laufbar werden auch mit von der Partie sein und den ein oder anderen Kilometer und natürlich Höhenmeter mit den Camp-Teilnehmenden zurücklegen. Wir freuen uns drauf. Schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr den Link zur Anmeldung. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Ich war in den letzten Wochen mehrfach im Tattoo-Studio zu Gast. Und zwar auch als zu tätowierender Gast auf dem Stuhl.
Und wie passt das zusammen, dein Tätowierungsplan mit dem Trainingsplan, den du machst?
Das ist nämlich mein Ausprobiert. Wie kriegt man das eigentlich zusammen? Das ist eine gute Frage. Es ist gar nicht so einfach. Also muss ich seinen Trainingsplan anschauen und wenn da Off-Days beispielsweise drin sind und so, muss man die halt dann dementsprechend legen. Und wenn man den Tätowierern vor Ort oder auch ChatGPT oder wahrscheinlich irgendjemand mit medizinischem Fachverstand Vertrauen schenken möchte, dann sollte man halt auch nicht direkt am selben oder am nächsten Tag viel schwitzen. Das wahrscheinlich auch für mehrere Tage nicht, je nachdem, wie vorsichtig man da sein möchte. Und ja, das muss man natürlich dann auch so ein bisschen berücksichtigen. Das ist gar nicht so einfach und ich muss sagen, ich habe mich nicht immer an die Vorgaben gehalten.
Also brennt doch wie Hölle. Es sind ja offene Wunden, die du hast und dann schwitzt du da rein.
Ja, man kann dem natürlich ein bisschen vorbeugen. Also zum Beispiel sollte man vermeiden, dass man da jetzt ein reibendes Textil drauf hat, dass da Luft drankommt, dass man jetzt auch nicht zu sehr schwitzt und so. Und ich habe das dann in den ersten Tagen häufig so gemacht, dass ich auch eben auf dem Laufband war und dafür gesorgt habe, dass die Stelle, die tätowiert wurde, eben nicht bedeckt ist, sondern dass die eben frei ist. Und habe mir halt verschiedene Handtücher auch hingelegt und Küchenrolle und so weiter, dass ich halt schon das so ein bisschen abgetupft habe, immer wenn es zu doll geschwitzt hat und natürlich davor und danach auch direkt eingecremt wieder. Also man kann da, glaube ich, schon Sport treiben, es ist aber nicht so, wie man es kennt. Man muss da immer schon so ein bisschen vorsichtig und sollte man noch sein. Deswegen auch, macht das nicht unbedingt nach. Don't try this at home, Kids. Folgt da den ärztlichen Hinweisen auf jeden Fall und vom Tätowierer. Ich kenne aber auch sonst einige tätowierte Trailrunner bei mir in der Umgebung, die also gar keine Rücksicht drauf genommen haben.
Auch kleine Randnotiz. In meiner Wahrnehmung war das immer so, dass Trailrunner stark tätowiert sind. So ist das, glaube ich, nicht mehr. Also immer der Sport ist zu breit geworden. Jetzt war ich auch mal wieder im Fitnessstudio und habe gesehen, das ist die Bubble, wo alle tätowiert sind. Also Fitnessstudio, Sport irgendwie. Also ich habe noch nie so viele Tätowierte auf engstem Raum gesehen. Mhm. Genau. Also Trailrunner, oder? Also da würde ich gerne mal so eine Statistik zu sehen, wer von den Trailrunnern so tätowiert.
Hat nicht letztens uns Chris Z. erzählt, dass 25% der deutschen Bevölkerung, der volljährigen deutschen Bevölkerung tätowiert ist?
Naja, schau, das ist relativ wenig. Ne? Bei den Italienern und Franzosen ist das höher. Hat Markus Lanz mal im Podcast erzählt.
Okay. Keine Ahnung. Ja.
Ich glaube, die Italiener führen an, die Liste in Europa der am häufigsten Tätowierten.
Gut, aber wenn es 25% der Gesamtbevölkerung sind, dann sind es von den Trailrunnern 40-50%.
Ja, aber innerhalb der Trailrunning-Bubble würde ich schon sagen, würde ich jetzt mal schätzen, was ich 50%.
Ja, und da würde ich jetzt aber auch als Trailrunner sagen, ich würde jetzt nicht mit frischen Tattoos auf technische Trails gehen. Also man will natürlich den Sturz auf jeden Fall vermeiden, ja, also flach, Asphalt, Laufband, wie auch immer, das kann man im lockeren Bereich, glaube ich, schon dann irgendwie relativ schnell wieder machen, wenn man es vorher und nachher dann gut pflegt und aufpasst. Aber ansonsten lasst es abheilen. Mhm. Ja.
Interessantes ausprobiert.
Ja, was anderes.
Genau. Unsere nächste Kategorie, aufgeschnappt.
Es waren die Barkley Marathons. Wie immer ohne große Vorankündigung. Irgendwann kommt einfach die Nachricht über Instagram, über verschiedene Portale. Es ist losgegangen, ja. Und dieses Jahr gab es mal wieder, muss man sagen, es ist ja nicht das erste Mal, mal wieder, keinen einzigen Finisher von allen Startenden. Es hat niemand geschafft. Mhm. Es ist, glaube ich, noch nicht mal jemand in die fünfte Runde gekommen. Mhm. Und das war dieses Jahr natürlich auch ein besonderes Jahr, denn ich glaube, noch nie so früh im Jahr haben die Barclays stattgefunden. Also normalerweise ist es ein Monat später. Mhm. Und das hat da in der Region, wo das stattfindet, in Tennessee, starke Auswirkungen auf das Wetter und das Klima. Es ist halt deutlich kälter und noch mal nasser gewesen als eh schon. Und dann gab es noch eine andere Änderung, nämlich dass der Campingplatz, wo das normalerweise startet, der wurde umgebaut. Das heißt, der Startbereich wurde auch ein bisschen verlegt und man musste gleich zu Beginn durch einen Fluss warten und auch am Ende der Runde sozusagen auch noch mal durch den Fluss wieder durch, um dann halt an die versetzte Gate zu kommen. Also es gibt ja dieses berühmte, bei den Barkley Marathons, diese berühmte Schranke, wo man startet, wo man ins Ziel kommt. Und die wurde sozusagen abmontiert und wurde an einen anderen Ort versetzt. Genau, ja, also interessant auf jeden Fall. Es gibt da jetzt im Nachhinein gibt es dann immer interessante Geschichten von TeilnehmerInnen, die da berichten und die erzählen also, dass es so brutal und schwer war wie seltenst.
Unter anderem war die Tour de Jean Siegerin des letzten Jahres mit am Start, die ihr ja auch bald im Podcast
Noor van der Veen, genau, eine Niederländerin, die interessanterweise ja die Tour de Jean letztes Jahr mit dir zusammengelaufen ist. Sie war dann ein bisschen schneller als du noch.
Ist ein paar Tage doch schneller. Genau. Sie sagt, das war das Härteste, was sie gemacht hat. Ja. Andere Medien haben irgendwie das Wort in dem Zusammenhang geprägt, Valentine's Massaker.
Sehr gut.
zu dem Rennen. Spannend, ja, wie hart und also konstruiert hart dieser Wettkampf ist, ne? Also, dass dieses Datum ausgewählt wurde, zu diesen Witterungsbedingungen und so, also der Lazarus Lake, der Initiator, der will es aber auch wissen, oder?
Ja, und setzt auch vor erfahrene Barclay-Läufer und Finisher, John Kelly beispielsweise, vor unlösbare Aufgaben. Oder auch Mathieu Blanchard war am Start, dann auch DNF, ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf Noor van der Veen hier im Trailfunk. Wir werden sie in 2 bis 3 Wochen hier dann haben im Interview. Und ursprünglich war eben die Idee, wir reden ein bisschen über die Tour de Jean. Ist ja auch Grund genug, mal mit zu sprechen. Die macht auch andere tolle FKTs in Pyrenäen beispielsweise. Hat sie einen tollen FKT aufgestellt. Aber das ist ganz witzig. Ich hätte es ahnen müssen eigentlich, dass Barclays stattfindet, weil ich hatte mit ihr in der Terminabsprache, hat sie gesagt, ja, sie ist jetzt erstmal 2 Wochen noch in den USA, da hat sie so ein kleines Projekt.
Ja,
man hat es nicht mehr, weil man darf es auch nicht verraten, wann der stattfindet.
Ja, ja.
Und dann auf einmal habe ich gesehen, ach was, die ist Barclay gelaufen? Ah, okay.
Ja. Das sind solche Freaks, sorry, also im positivsten Sinne. Ne?
Genau. Also freue ich mich sehr, nicht nur über die Tour de Jean mit ihr zu sprechen, sondern auch ein paar Insider-Infos von den Barclay-Marathons, natürlich ganz spannend für uns.
Mhm. Wieder eine smooth Überleitung in unsere nächste Kategorie All In, All Out. Eine andere Podcast-Gästin, nämlich Tara Dauer, die hat uns auf das Thema für All In, All Out gebracht, denn sie hat sich dauerhaft diverse Fußnägel entfernen lassen, damit man nicht in das Bedrängnis kommt, die eben zu verlieren durch lange Laufwettkämpfe. Und da ich gestern oder so bei meiner Podologin war, hast du mir doch den Vorschlag gemacht, lass doch einfach gleich all deine Nägel entfernen, dann passiert dir nicht mehr sowas, dass du welche verlierst. Dann ist das Problem einfach beiseite geräumt und du musst auch nicht mehr zur Podologie.
Mach es wie Tara, die gesagt hat, Zitat, I'm so done with toenails.
Ja, und ich musste lachen und dann habe ich in dein Gesicht geschaut und gesehen, du meinst das ernst? Und dann habe ich das auch meiner Podologin gesagt und die musste auch lachen. Und die hat mich auch nicht bis zum Schluss nicht mehr ernst genommen. Ich habe ihr gesagt, könnte vielleicht meine Nägel entfernen. Sie hat einfach nur gelacht. Also sie hat das gar nicht ernst genommen. Weil ich hätte schon gerne in Erfahrung gebracht, ob die das machen. Ja, also wie stehst du dazu? Würdest du das machen?
Auf alle Fälle. All in. Entfernt eure Toenails, eure Zehennägel. Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht, warum man darauf nicht früher gekommen ist. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch die beste Idee aller Zeiten. Mhm. Wie oft hat man denn, nicht nur im Rennen, auch bei langen Trainingsläufen und so weiter, hat man denn als Läufer in Probleme mit seinen Zehennägeln? Wie nervig ist das? Blasen, Schmerzen, Blut, also furchtbar. Wenn man vorne dann andockt im Downhill und so weiter, das kann man sich alles sparen, wenn man sich einmal da etwas entfernen lässt. Und ich glaube, das ist kein großer Eingriff, wie ich das verstanden habe.
Also wenn ich dir so lausche, dann rollen sich meine Zehennägel, die nämlich noch vorhanden sind, auf. Also da widerstrebt sich mir alles. Du hast vielleicht auch keine Lust auf Zähneputzen, das kann auch nervig sein. Und dann hat man hier mal Karies und weiß ich nicht und so. Du lässt dir ja trotzdem nicht alle Zähne ziehen. Nur weil, diese Konsequenz ist einfach viel zu hoch angesetzt. Natürlich gibt es Probleme, aber du hast ja auch, kannst ja überhaupt mit deinen Zehen haben viele Läufer Probleme. Du lässt ja auch deine Zehen nicht amputieren. Also das kann man ja immer weiterdenken. Sorry. Also nur weil meine Haare bei einem Rennen stören, lasse ich mir nicht eine Glatze rasieren und so weiter. Ich habe Segelohren, die sind nicht windschnittig, sollte ich die vielleicht verkleinern lassen?
Also ich sag mal so, ja, wenn ein Zahn fault, da wird der Zahnarzt sagen, der muss raus. Okay?
Meine Zahnärztin ist Johanna Ehrenklau, die auch Trailrunnerin ist. Mit der werde ich mal darüber sprechen, ob sie noch alle ihre Zehennägel hat.
Ich verstehe dich nicht, ja. Du entfernst dir deine Fußnägel ja auch regelmäßig. aber halt nicht, nicht unter hygienischen Bedingungen.
Das stimmt, die Tour de Jean hat mir auch einige Nägel gekostet und das ist schrecklich und schmerzhaft und ich verstehe den Pragmatismus dahinter und den kann ich sehr wertschätzen, weil alle, die schon mal so lange und vor allem Mehrtagesrennen gelaufen sind, die werden auch diverse Fußnägel schon verloren haben und das ist nicht schön, da wünscht man sich tatsächlich vorher, man hätte sie sich entfernen lassen, aber die haben ja trotzdem noch eine Funktion, darunter liegt ja ein Nagelbett, was dann schutzlos im Schuh den Schlägen der Trailrunning-Schritte ausgeliefert ist. Und du brauchst doch den Schutz. Und der zweite Punkt, den möchte ich noch machen, Ästhetik. Also ich trage schon seit Jahren, seit ich Trailrunning mache, keine offenen Schuhe mehr, das aus ästhetischen Gründen, weil die sind dann alle krumm und was weiß ich, die Nägel. Aber irgendwie, wenn da keine Nägel sind, also dann das kannst du doch nicht bringen, dann kannst du ja nicht mehr ins Heimat gehen. Also da gucken dich ja alle an.
Es geht also um die Ästhetik. Das ist jetzt ja der wahre Grund, glaube ich, für dich. Also, was haben denn Fußnägel für eine Funktion? Willst du irgendwie graben? Willst du Bäume hochklettern? Ich weiß es nicht. Jetzt hat vielleicht die Gesellschaft irgendwelche ästhetischen Erwartungen, möglicherweise besonders an den weiblichen Fuß, ja, der dann möglicherweise auch im Sommer lackiert sein muss, wenn man ihn zeigt im Schwimmbad oder so. Aber da kann man sich doch auch von frei machen.
Glaubst du, dass das Patriarchat dafür verantwortlich ist, dass Frauen ihre Fußnägel irgendwie schön lackiert präsentieren wollen? Das streite ich ab, das sage ich nicht, sondern die haben ja auch, wie gesagt, diese Schutzfunktion, diese ja ästhetische Funktion, einfach weil es ist ein Körperteil von dir. Also ich lasse mir ja nicht irgendwelche Körperteile einfach wegoperieren und das ist ja wirklich eine kleine Operation, nur um meinem Sport zu frönen. Also sorry, den Stellenwert hat Trailrunning dann doch nicht mehr, dass ich meine Fußnägel amputieren lasse. Sorry. Also das ist wirklich, also.
Das heißt, du lässt sie dran und ramponierst sie einfach jeden Monat aufs Neue, lässt sie langsam kaputt gehen und abfallen lassen und nachwachsen lassen. Und das ist das für ein Prozess. Das ist doch Wahnsinn. Also dann einmal wie ein Pflaster, einfach einmal zack, einmal abreißen. Und das, dann tut es nie wieder weh.
Das wirklich ist, wieder rollen sich meine Fußnägel auf bei dieser Diskussion. Das ist wirklich schrecklich. Meine Empfehlung wäre, dem vorzubeugen, dass die Nägel immer abfallen, einfach größere Schuhe tragen. Dann kollidiert da nichts im Schuh.
Also ich kann dir ganz kurz aus dem Innenleben meiner Trailrunning-Schuhe erzählen. Ja. Und da ist es halt so, dass der mittlere Zeh, der, also man hat ja fünf, ja, der mittlere, der schneidet, weil er so ein bisschen krumm ist, schneidet immer in den links daneben liegenden Zeh, in den größeren, schneidet er irgendwie immer rein. Ich habe oft nach langen Läufen eine blutige Socke.
Dann schneid dir deine Nägel. Es gibt so einfache Lösungen.
Die sind geschnitten.
Okay, dann für deinen Fall lass ihn dir entfernen. Aber das jetzt als Empfehlung auszusprechen für alle Trailrunner draußen, ganz ehrlich, wenn in einem Sport das die Anforderung ist, irgendwie Fußnägel entfernen zu lassen, ich glaube, dann findest du keine NachwuchssportlerInnen mehr. Die sagen ja alle, das ist mir zu krass, das ist mir zu hart, das ist mir zu brutal und ich kann es verstehen. Da wäre ich auch raus.
Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Balletttänzerinnen oder so, die diese krassen Schuhe tragen müssen und so, dass die das vielleicht auch sogar machen.
Das wäre interessant, meine Erfahrung zu bringen.
Ja.
Aber ich möchte unseren
Sport, wenn die das können, dann können wir das doch auch.
Schützen vor deinen aggressiven Angriffen auf die Fußnägel. Also ich bin all out, lasst eure Nägel dran. Natürlich, das gehört dazu, mal einen Nagel zu verlieren, der wächst danach. Das ist irgendwie dann schon auch so eine Trophäe, so ein abgeschlagener Nagel von so einem Ultra-Trail. Aber die einfach wirklich schon von vorne, also das ist pervers.
Also man sieht mich hier, wenn wir eine Kamera hätten, würde man mich jetzt hier empört meinen Kopf schütteln sehen. Weil ich glaube wirklich, Tara Dauer, nochmal zurückzukommen auf Tara Dauer, die hat das 2023 machen lassen, habe ich nachrecherchiert, okay? Mhm. Und sie hat 2024 ihre Wahnsinns-FKT auf dem Appalachian Trail aufgestellt. Das wäre ohne die entfernten Zehennägel nicht möglich gewesen. Das hätte ihren Erfolg verhindert. So, und jetzt kommst du.
Ja, Tara Dauer ist natürlich eine Ausnahmeathletin vorm Herrn. Das ist natürlich, was die da vorhat, wenn sie irgendwie 40 Tage auf so Trails unterwegs ist. Dann kann ich das sogar noch mehr nachvollziehen, aber für den breiten Sport würde ich doch sagen, und auch für den breiten Ultra-Trail-Sport, das ist ja dann nochmal ein bisschen zugespitzter, würde ich sagen, müsst ihr nicht machen und ihr könnt trotzdem performen. So, und ein einzelner abgeschlagener Nagel ist dann eine Trophäe und alles andere. Lasst es dran, lasst es wachsen.
Also ich sag, verabschiedet euch endlich von euren nervigen, schmerzenden Zehennägeln und werdet endlich zu dem Trailrunner, der ihr wirklich sein könnt.
Zur nächsten Kategorie, Lauf der Dinge.
Okay, kommen wir zu Lindsey Vonn und Arnold Schwarzenegger. Was haben die beiden miteinander zu tun? Das werden wir jetzt erklären, ja? Also, wie eingangs gesagt, geht es um Lindsey Vonn. Juliane, sag doch noch mal ganz kurz, wer ist das?
Lindsey Vonn ist eine der erfolgreichsten Skirennfahrerinnen aller Zeiten. Ihre Spezialität ist die Abfahrt. Sie hat 82 Weltcup-Einzelsiege zu verzeichnen, hat auch eine lange Verletzungshistorie, also sie ist 41 Jahre alt, ist unfassbar bekannt, also vor allem in den USA, und sie ist bei dieser Winterolympiade an den Start gegangen.
Trotz, und das ist nämlich das Besondere, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, das wurde wirklich überall besprochen, selbst bei Lanz und Precht im Podcast, sie ist an den Start gegangen, trotz eines gerissenen Kreuzbandes im Knie.
Im linken Knie, genau.
Ja. Mhm.
Und im Vorfeld gab es da schon viele Diskussionen, ist das fahrlässig, ist sie ein gutes Vorbild oder nicht, sollte man sowas verbieten, dass man so an den Start gehen kann und so weiter. Und dann spitzte sich das alles auf den Höhepunkt zu, sie fuhr los, verhakte sich an einer Fahne, stürzte schwer, lag minutenlang auf der Piste, die Welt schaute zu, und letztendlich hat sie einen komplexen Schienbeinbruch erlitten. Und ja, Instagram und überhaupt die ganze Medienwelt tobte und sehr viele Beiträge dazu wurden in die Welt gelassen.
Ja, eine natürlich dramatische Geschichte, wie man sie sich eigentlich auch fürs Fernsehen nicht hätte besser ausmalen können. Wir wünschen Lindsey Vonn an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Ja, uns interessiert dann die Aufarbeitung, die wir beobachten konnten in der Sportwelt, aber auch darüber hinaus. Und uns ist da witzigerweise ein Post von Arnold Schwarzenegger aufgefallen. Arnold Schwarzenegger müssen wir jetzt nicht vorstellen, den kennt ihr alle. Arnold Schwarzenegger hat da einen langen Text zu fabriziert, und den wollen wir jetzt mal als Anschauungsbeispiel nehmen und wollen den so ein bisschen sezieren und schauen, was uns das denn auch für uns als Trailrunner vielleicht sagen kann. Juliane, wir gehen da mal rein, ja, wie man so schön sagt. Also erstmal beginnt Arnold Schwarzenegger ein bisschen allgemein damit, dass er Sport eben liebt und die Olympischen Spiele auch, dass da einfach der sportliche Wettkampf stattfindet und völlig egal, ob jemand aus dem reichen Elternhaus kommt oder nicht, ja, da sind auf einmal alle gleich. Das ist ein Great Equalizer, wie er sagt, ein Gleichmacher, ja, und das findet er toll. So, und er findet es auch toll, dass im Sport eben Greatness, Erfolg mit Heartbreak, also mit Misserfolg sozusagen Hand in Hand geht. Das ist ganz nah beieinander, wie man jetzt ja auch im Fall Lindsey Vonn gesagt hat. Das ist also erstmal der Pretext so. Und dann geht er auf den Fall Lindsey Vonn ein.
Ja, Arni hat auch Lindsey Vonns Auftritt verfolgt und fasst auch nochmal zusammen, dass sie 41 ist, dass ihr Knie komplett rekonstruiert ist und dass sie verletzt war und ist. Und ja, genau, dass viele sagen, das ist mutig, viele sagen auch, das ist total verrückt. Und vor allem sagt er aber, es gibt so viele, ja, Hater, rezitiert dann auch einige, die das eben nicht für gut empfunden haben, dass sie überhaupt an den Start gegangen ist. Und dann kommt er aber auf ein Zitat von einem noch bekannteren US-Amerikaner zu sprechen.
Genau, nämlich Theodore Roosevelt. Der war US-Präsident Anfang des 20. Jahrhunderts, 1901 bis 1908 oder 9. Haben wir nachgeguckt, nicht genau jetzt aufgeschrieben. Auf jeden Fall möchte ich das auch nochmal hier jetzt einbringen, und dann wissen wir, glaube ich, was Arnold Schwarzenegger uns sagen möchte. Roosevelt hat gesagt, ich lese erstmal ganz kurz auf Englisch vor: It is not the critic who counts. The credit belongs to the man who is actually in the arena. Because there is no effort without error or shortcoming. If he fails, at least he fails while daring greatly. Ich könnte das auch nochmal auf Deutsch lesen. Soll ich das machen?
Mach mal.
Okay, also. Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wo der Taten vollbracht hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der wirklich in der Arena ist, dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut, der tapfer strebt, der irrt und immer wieder scheitert, der für eine Sache, die es wert ist, alles gibt, der im besten Falle schließlich den Triumph einer großen Leistung kennenlernt und im schlimmsten Fall scheitert, weil er Großes gewagt hat, sodass sein Platz niemals bei den kalten, furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. So, das war jetzt ein langes Zitat, aber da steckt eine Menge drin.
Ja, sehr pathetisch natürlich formuliert. Ich frage mich, ob Theodor auch Sportler eigentlich war, auf jeden Fall den Sportsgeist inhaliert. Und genau, eigentlich heißt es ja Haters gonna hate, also alle die, die sich an eine Startlinie stellen, die Arena, was auch immer die Arena sein soll, was kann die Arena sein? Das kann ja auch der Alltag sein, das kann eine Elternschaft sein, das kann eine Freundschaft sein. Alle, die sich, die eine Grenze überschreiten, die den ersten Schritt machen, die sind schon voller Greatness, ne? Die haben den Sportsgeist, tragen offenbar in sich und die haben Applaus verdient, egal was die Hater am Rande rumhaten, das ist egal.
Genau, also auf eine Formel gebracht könnte man sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich finde dieses Bild aber der Arena so spannend. Da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen dranbleiben, ja, wenn man sich das vorstellt auch. Also eine Arena, ein Stadion beispielsweise. Ich habe da gleich Assoziationen mit Gladiatorenfilmen oder auch, ich gucke natürlich auch Fußball hin und wieder, mit Fußballstadien und so. Und die Rede ist hier eben davon, dass man da rein muss, ja, step into the arena. Du hast schon gesagt, das kann vieles bedeuten. Was kann das denn noch bedeuten, außer jetzt konkreten Stadion und so?
Genau, also Arnold hat ja auch am Anfang gesagt, das ist eben nicht nur so eine sportliche Message, sondern eigentlich fürs Leben. Also das ist wirklich der Kern, die Essenz dessen, was einen dann auch ausmacht als Menschen. Also ob es nun das Alltagsgeschehen ist, ob das Beziehungen sind, ob das der Sport ist. Es gibt immer eine Arena in dem Sinne, also etwas, was man betreten muss, um handlungsfähig zu sein, um etwas zu tun. Und dafür muss man den ersten Schritt machen und wahrscheinlich auch eine Grenze, ob es eine Startlinie ist oder eben den Beginn der Arena eben. Man muss halt sich darauf zubewegen und da drin warten Unsicherheit, Risiken, auch Scham, weil eine Arena ist natürlich auch immer davon geprägt, dass man beobachtet wird. Immer wenn man handelnder ist, dann hat man irgendwie Beobachter und potenzielle Hater, wie in Lindsay Vonns Fall ja auch. Und aber da drin, sagt genau in diesem Schritt, diese Arena, in welcher Form auch immer, sie zu betreten, sagt Arnold, liegt halt schon was Großes, also was Heldinnenhaftes. In Lindsay Vonns Fall, gerade mit dieser Historie, wirklich angeschlagen an den Start zu gehen, ist natürlich die Dramaturgie natürlich noch viel höher, als wenn ich mich jetzt an eine Startlinie stelle irgendwie und super fit bin. Und trotzdem liegt in beiden Aktionen, wenn du halt diese Arena betrittst, Größe, sagt er.
Und es ist erstmal zweitrangig, was dann in der Arena genau passiert. Es geht darum, sie zu betreten. Und da fällt mir jetzt, und da können wir vielleicht noch einen kleinen Bogen jetzt wieder spannen zu den Barclay Marathons, über die wir ja kurz gesprochen haben, da ist mir ein Zitat untergekommen von Lazarus Lake, dem Erfinder der Barclay Marathons, der gesagt hat, Meaning lies in the struggle, not the outcome. Also die Bedeutung liegt im Kampf selbst, im Akt selbst. Es geht nicht um das Ergebnis, um das Ziel, was am Ende dabei rauskommt. Und das hast du ja auch gesagt, dass die Arena sinnbildlich für alles stehen kann, was im Prinzip außerhalb der Komfortzone passiert, ja, außerhalb des Sicherheitsbereichs, wo man etwas wagen muss und vielleicht auch verlieren kann. Ja.
Jetzt lassen wir mal Lindsay Vonn zu Wort kommen. Die hat natürlich dann auch einen sehr häufig geteilten, tausendfach geteilten, millionenfach gelikten Post abgesetzt. Und eine Passage lese ich mal vor, auch wieder aufs große Ganze, aufs gute Leben, auf Größe und so bezogen. Ähnlich wie beim Skirennen gehen wir im Leben Risiken ein. Wir träumen, wir lieben, wir springen. Und manchmal fallen wir. Manchmal sind unsere Herzen gebrochen. Manchmal erreichen wir nicht die Träume, von denen wir wissen, dass wir sie haben hätten können. Aber auch das ist Schönheit im Leben. Wir können es versuchen. Also genau das, also wir können den Schritt gehen. Das Ergebnis ist eigentlich irrelevant, aber wir gehen den Schritt. Und apropos Arena und Bilder und USA, der Film Gladiator, wo Russell Crowe die Hauptrolle spielt, ist ja genau das, ne? Russell Crowe betritt die Arena schon verletzt. Er stirbt letztendlich in der Arena, aber diese Heldengeschichte ist auf einmal ganz groß. Er hat die Arena betreten und alle jubeln und das ist ganz groß und der Film auch Erfolg und so, da kriegt man Gänsehaut und diese Musik und alles, das ist das Große daran. Er stirbt, also das Ende ist eigentlich total schrecklich, aber das Ergebnis zählt gar nicht. Er hat diesen Schritt gemacht und das begeistert alle total. Darin liegt Größe.
Und dass man das auch, nicht nur, aber auch im Spitzensport, wie jetzt auch bei Lindsay Vonn beobachten kann, das hat ja auch eine Appellfunktion für uns alle, die dabei zuschauen. Und so endet auch Arnold Schwarzenegger seinen Post mit einem Appell. Er sagt, my challenge is simple. don't hate from the sidelines, take the risk, put yourself out there. You might fail, but even failure in the arena beats a lifetime of standing on the sidelines. It's time to start living. So, auch wieder Pathos, Pathos, Pathos.
Muss ich nochmal übersetzen, ja.
Ja, er fordert uns hier heraus, dass wir eben nicht an der Seitenlinie stehen sollen und kritisieren, sondern dass wir uns eben selbst in die Arena begeben, aufs Spielfeld, ja. Und auch wenn wir da scheitern könnten, aber das ist immer noch besser, als ein Leben lang sozusagen nur zuzuschauen und zu kritisieren und das Leben läuft sozusagen an einem vorbei, ohne dass man selbst aktiv ist. So. Das ist eigentlich die Grundbotschaft und das Ganze, jetzt möchte ich noch einen weiteren Film hier reinbringen. Wir haben nämlich letztens den Film Die Wand gesehen. Ich kann da ganz kurz was zu sagen. Also Die Wand ist ein Film aus dem Jahr 2012, der basiert auf einem Roman, nämlich von Marlen Haushofer aus den 60er Jahren. Hauptrolle spielt Martina Gedeck und Regie hat Julian Pölzler gehabt. So, wir haben uns den Film angeschaut. Juliane, worum geht es in den Film und was hat das jetzt mit dem Thema jetzt zu tun?
Ist super schnell erzählt. Also die Hauptdarstellerin wird in einer Berglandschaft eingeschlossen von einer unsichtbaren Wand. Sie kann sich nicht wegbewegen, muss ihr Dasein fristen mit ein paar Tieren. Punkt. Das ist eigentlich schon alles. Sehr langsamer Film. Es geht um Leben und Tod natürlich. Sie muss Essen ranschaffen und so weiter, aber sonst passiert da nicht viel. Ja, und diese Wand kann natürlich sinnbildlich für vieles stehen, vielleicht auch für dieses Nicht-Fortkommen, sich eben nicht in eine Arena begeben können. Also man ist ja handlungsunfähig, wenn man von einer unsichtbaren Wand umschlossen ist. Und dieses Dasein fristen, nicht teilhaben können eben auch an der Freiheit auch, sich in die Arena zu begeben, das, glaube ich, kann der Film gut aufzeigen. Das ist ein großer Interpretationsspielraum natürlich. Was kann diese unsichtbare Wand sein? Wie hast du den Film verstanden?
Ja, kann man ganz unterschiedlich interpretieren, hast du jetzt auch schon gesagt. Ich habe das auch so gesehen eigentlich, dass diese unsichtbare Wand in uns allen existiert irgendwie. Und die Frage ist halt, was ist deine Wand? Ja, was hält dich denn eigentlich von bestimmten Dingen ab? Das können gesellschaftliche Voraussetzungen sein, gesellschaftliche Bedingungen, Bildungschancen oder eben Nichtchancen, Reichtum, Armut, aber auch sowas wie psychische Krankheit kann natürlich auch dich daran hindern, am Leben teilzuhaben und Kontakt zu einem Menschen aufzunehmen, wie diese Wand es eben tut. Und das, finde ich, ist erstmal ein ganz, ganz eindrückliches Bild. Da gibt es ja noch andere Romane. Stephen King hat einen Roman, der heißt passenderweise Die Arena. Da geht es auch darum, dass ein Dorf eben von einer Glocke, sozusagen eine Glasglocke, eingeschlossen wird. Ja, also es geht im Prinzip in dem Film gar nicht darum, was ist da jetzt genau mechanisch passiert, was ist das für eine Wand, was ist das für ein Material, wer ist daran schuld, ist es irgendwie die Regierung oder so, sondern es geht eigentlich so ein bisschen darum, was ist das für ein Symbol, diese Symbolik ist interessant.
Ja, genau, daran musste ich auch denken. Ich habe jetzt kürzlich auch noch eine Folge von Hotel Matze, dem beliebten Podcast, gehört. Da war der Psychotherapeut Dr. Gunther Schmidt zu Gast und der hat immer davon gesprochen, dass der Mensch zum Glücklichsein und überhaupt um klarzukommen Kontexte verändern muss. Und wenn man eingeschlossen ist, wenn diese Wand da ist, dann kann man seinen Kontext nicht verändern. Der Kontext ist immer derselbe. Aber wenn du auch im Sport zum Beispiel wenn du so feststeckst und vielleicht irgendwie auch unzufrieden bist oder auch im Leben und deinen Kontext änderst, dann hast du neue Perspektiven. Und die Kontextänderung kann natürlich auch sein, die Arena mal zu betreten. Oder in meinem Fall jetzt bei diesem Skimarathon. Ich dümpel da immer auf der Loipe rum, aber dann ändere ich den Kontext mal innerhalb dieses Sports und mache einen Wettkampf. Und auf einmal ist das für mich ein ganz, ganz anderer Sport. Ich bin eine ganz andere Skiläuferin jetzt. Also einfach diese Kontextveränderung, also eine Wand einzureißen, den Kontext zu verändern und sich zum Beispiel mal in eine Arena zu begeben, verändert halt deine Wahrnehmung, auch dein Fühlen und alles radikal. Es ist eigentlich ein radikaler, wirklich ein Durchbruch. Du schlägst diese Wand ein und begibst dich dann auf eine Fläche, die dir neu ist. Und das verändert dich als Menschen. Und das sagen Arnold Schwarzenegger und Lindsay Vonn, das sagen sie alle. Und jetzt habe ich es verstanden, was sie meinen.
Man könnte es auch, ich glaube, psychologisch nennt man das dann eine kognitive Umstrukturierung. Ja. Ja, also wenn man eben Vermeidungsverhalten, Sicherheitsverhalten an den Tag gelegt hat über lange Zeit, die einen eben daran hindert, ein erfülltes Leben zu führen, dann muss man eben im Kopf etwas umstrukturieren, Gedankenmuster aufbrechen und so weiter. Genau, und da kann eben dieses was Neues ausprobieren, neuen Kontext schaffen, die Wand einreißen, sich in die Arena begeben, da könnte das eben der Schlüssel sein. Und ganz passend dazu haben wir ein Buch bei uns im Wohnzimmer stehen, das heißt Running Through the Wall, Personal Encounters with the Ultra Marathon. Das ist von Neil Jamison aus dem Jahr 2003. Und das ist im Prinzip sind das 30 bis 40 Laufberichte von Trailrunnern, die Ultras gelaufen sind. Ist jetzt gar nicht so besonders lesenswert, fand ich. Aber der Titel ist natürlich jetzt für unser Thema hier ganz interessant, nämlich Running Through the Wall. Aha, also wenn man Ultras beispielsweise läuft, ich glaube, das ist aber auch nicht an Ultras gebunden. Das kann man, glaube ich, auch auf 5000 Meter Rennen auf der Bahn erleben. Mhm. Du läufst da durch eine Wand durch und zwar nicht buchstäblich, sondern im Kopf. Ja, du begibst dich eben in diese Arena, in diesem, ich nenne es jetzt auch mal so Wachstumsraum. Ich glaube, so, das ist auch so in der Beraterliteratur irgendwie so ein Begriff für diese Wachstumszone, wo du eben etwas über dich und das Leben auch lernen kannst.
Mhm. Würdest du sagen, dass jeder Laufwettkampf, da passt das Bild natürlich total der Arena, dass jeder Laufwettkampf ja so eine Arena darstellt, also eine Wachstumszone und durchbricht man jedes Mal so eine Wand? Würdest du das so beschreiben?
Ich nehme es auf jeden Fall so wahr. Ich glaube, das muss nicht für alle so sein. Ich glaube, Menschen sind da unterschiedlich und ich kenne viele, für die ist das eher Routine auch, an so Wettkämpfen teilzunehmen. Das liegt vielleicht einfach an der schieren Anzahl. Irgendwann verliert es so ein bisschen an Bedeutung jetzt für einen persönlich. Aber wenn man da eher auch zu der, sag ich mal, nervöseren Sorte und der ängstlicheren Sorte Mensch gehört, dann ist das natürlich schon ein Riesenschritt, sich überhaupt mal da öffentlich irgendwie an eine Startlinie zu stellen. Ich würde es auch gar nicht nur an Wettkämpfen festmachen, sondern ich glaube, das kann auch dein eigener privater Lauf im Stadtpark sein, ja, wo du auch von Menschen gesehen wirst. Also ich glaube, das kann ja auch schon eine Überwindung für Menschen sein, überhaupt draußen zu laufen.
Mhm. Das ist interessant, dass es immer dieser Sichtbarkeitsfaktor da irgendwie mit reinspielt. Ne? Also sich dem auszusetzen, dass andere Menschen über dich urteilen können, dass du Hate bekommst. Also diese Sichtbarmachung. Weil viele laufen ja auch Wettkämpfe einfach für sich. Die schauen dann gar nicht in die Startliste und so. Denen ist vielleicht gar nicht so klar bewusst, dass sie da gesehen werden. Aber dieses sich dem aussetzen und gerade wenn man vor allem hohe Ambitionen hat, wie Lindsey Vonn zum Beispiel, dann ist natürlich das Potenzial noch größer, dass du Scham empfindest, dass du verurteilt wirst und so weiter. Und ich glaube, das preist Arnold Schwarzenegger damit ein. Ne? Also ich finde, für Ultra-Trailrunner, die es häufig auch so für sich machen, trifft es vielleicht gar nicht immer so zu, oder? Also für viele ist, glaube ich, der Wettkampf dann gar nicht so eine Arena, sondern eher so was nach innen gerichtetes. Vielleicht ist es so die innere Arena, nur für sich selbst. Also man selbst urteilt dann vielleicht über sich, aber gar nicht dieses nach außen getragen. Aber vielleicht meint Arnold Schwarzenegger auch das damit, die innere Arena, wo nur du selber auf dich schaust.
Ja, also alles, wo man eben auch scheitern könnte, glaube ich. Ja, das kann ein Wettkampf sein, das kann aber auch ein Bewerbungsgespräch sein für einen Job, wo man nicht sicher ist, ob man da qualifiziert genug ist. Oder man sagt einem Menschen, dass man ihn gern hat und man weiß nicht, wie die Antwort ausfallen wird. Das kann halt ganz vieles bedeuten. Und bei uns jetzt im Laufsport, finde ich, ist da Wettkampf eine Möglichkeit, definitiv, wo man eben scheitern kann. Also auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht im Vergleich, im zeitlichen Vergleich mit den anderen irgendwie, das ist dann vielleicht nebensächlich, man kann aber zum Beispiel das Ziel nicht erreichen und wie auch immer. Also man kann auf jeden Fall scheitern, ja, öffentlich scheitern und das ist erstmal unangenehm vielleicht, aber wenn man dann irgendwann dahin kommt und sagt, ach, am Ende des Tages geht es auch darum, genau wie Lazarus Lake gesagt hat, es geht eben um den Struggle. Es geht nicht um das Outcome. Ja.
Also ist so cool, genau, dass er sogar einpreist und sagt, das ist notwendiger Teil des Prozesses hin zum Erfolg. Also und dann brauchst du vielleicht 5 DNFs bei den deinen Ultra-Trails, bis du dann einmal ins Ziel kommst. Aber der Moment, ne, dafür war es das auch wert. Und oder auch selbst, auch wenn es bei den DNFs bleibt, dich immer wieder dem auszusetzen, dich an die Startlinie zu stellen, dann machen wir es noch plastischer und du kommst nie ins Ziel. Aber dieser Akt, den wieder dich da deinen Arsch dahin zu bewegen, an die Startlinie den ersten Schritt zu machen, der ist groß. Darin liegt Größe, egal was das Ergebnis ist.
Ganz genau. Und das hat eben zum Beispiel auch ein interessanter Läufer im Freetrail-Podcast erzählt, Killian Korth, der war vor ein paar Wochen dort zu Gast, der ist Triple Crown-Sieger der 200-Meiler in den USA. Das sind die drei größten, wichtigsten 200-Meiler, die hat er alle in einem Jahr gewonnen und dann gibt es halt noch eine Gesamtwertung sozusagen. Naja, der hat auf jeden Fall im Podcast davon erzählt, dass er am Start eine existenzielle Unsicherheit spürt. Also er hat sich auch mit Philosophie beschäftigt, auch mit dem Existenzialismus. Wir haben hier schon mal über Camus gesprochen, über Sartre. Die haben im Prinzip gesagt, man wird in die Welt geworfen, es gibt keinen Gott, es gibt auch keinen Sinn. Ja, den Sinn muss man sich selbst erschaffen. Ja, das Leben ist einfach eine Aneinanderreihung von Zufällen. mach das Beste draus, gestalte es. Ja, und das kann natürlich Angst einflößen erstmal. Boah, ich bin ganz alleine hier im Universum und mein Leben ist eigentlich auch sinnlos. Aber das gibt dir natürlich auch unglaublich viel Freiheit, weil du kannst, hey, mach was draus.
Ja, genau, das ist ja Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, viele würden ihn auch so als Macher und so bezeichnen. Und der hat ja auch viele Nachkömmlinge, die seine Zitate auch rezitieren. Zum Beispiel David Goggins, auch ein Läufer, über den wir schon mal hier gesprochen haben. Seine Parole ist ja Stay Hard. Vielleicht auch ein bisschen zu flach, sage ich mal. Aber im Grunde ist das die Philosophie, die er, glaube ich, auch verinnerlicht hat. Ist so, das Leben ist schlimm, das Leben ist hart und so weiter. Aber du kannst härter sein, mach dein Ding und so. Ich glaube, David Goggins ist Existenzialist, oder nicht?
Naja, auf jeden Fall möglich, definitiv. Der erinnert mich sehr an Arnold Schwarzenegger und umgekehrt. Die beiden sind irgendwie gleich Brüder im Geiste. Aber nochmal zu existenzieller Unsicherheit von Killian Korth. Ich glaube, das hat er auch erzählt, um zu beschreiben, was ihm hilft, die Arena zu betreten. Gerade von so 200 Meilern. Er sagt eben, naja, was da halt hilft, ist einfach radikale Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass es diese Unsicherheitsfaktoren gibt, dass ich scheitern kann, dass das, ganz platt gesagt, das Wetter schlecht wird oder das kann ich alles nicht beeinflussen. Mein ganzes Leben und auch mein Läuferleben lebe ich mit dieser existenziellen Unsicherheit und akzeptiere das aber, dass alles, was ich tun kann, ist mich bestmöglich vorbereiten und aufs Beste hoffen. Das ist eigentlich alles, was ich tun kann. Der Rest passiert und dann wird es auch irgendwie Misserfolge geben. Er ist, bevor er hier Triple Crown Sieger wurde, ist er ganz oft gescheitert. Also hat Jahre gehabt, wo er quasi nur DNFs hatte, gerade auf der 200-Meilen-Distanz. Ist immer wieder in die Startlinie gegangen, wie beim Barkley Marathon sozusagen. Muss man es einfach immer wieder probieren. Ja, und ich glaube, das ist halt im Prinzip die Botschaft dann, die wir aus dieser ganzen Diskussion rund um Lindsey Vonn und sowas ziehen können, dass man einfach irgendwann für sich identifiziert, ja, was ist eigentlich meine Wand? Ja, was ist es, was mich auffällt? Und dann eben durch, ja, möglichst viel Akzeptanz dahin kommt zu sagen, am Ende des Tages ist es mir aber egal. Ich mach das jetzt einfach.
Boah, ist aber ein großer Schritt. Also wenn du überlegst, du stellst dich immer wieder an eine Startlinie und scheiterst die ganze Zeit. Das ist, also wenn man sich das mal wirklich verinnerlicht, man sieht diese Geschichten gerne, man hört die gerne, man schaut denen gern zu, aber selber diese Gefühle zu durchleben und auch den Hate einzukassieren und so, das ist wirklich schwer. Also es ist so leicht gesagt, ne? Auch Lindsey Vonn, klar, die ist ein Superstar und so. Aber ich glaube, wenn du dann tatsächlich drinsteckst, ist es voll schwer.
Ich glaube, es hat was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es fällt einem immer leichter, das ist meine These, im Alter zu sagen, hey, also Dinge, über die ich mir vorher echt Sorgen gemacht habe, früher, ja, was werden andere sagen, auch über meine Zielzeit bei Rennen X beispielsweise, am Ende des Tages ist es völlig, völlig egal. Und wenn man dahin kommt zu sagen, ich laufe mein Läuferleben. Ich laufe so, wie ich laufe auf meine Art und Weise, ich laufe so schnell, so langsam, so weit, wie zu kurz. Es ist einfach egal, was andere dazu sagen. Und dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg dahin, wirklich erfülltes Läuferleben und Allgemeinleben zu haben.
Ja, ich glaube, das würden Arnold Schwarzenegger oder auch der Psychotherapeut Gunther Schmidt, wir würden das alle unterstreichen.
Und aber Lazarus ja, Lake und Killian Korth und die ganzen Namen, die
und
wir hier
Lindsey
gedroppt haben.
Sowieso, ja.
Gut, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr, aber schaut euch vielleicht den Film Die Wand an, oder? Fanden wir ganz interessant. Ist auf jeden Fall mal was anderes, sagen wir mal so.
In den Feuilletons, wo der da kritisiert, dass er extrem langweilig ist, weil es ist halt das Ding, der Kontext wird nicht verändert. Die ist da gefangen und dann lebt die da ihr Leben. Das ist gut zum Runterkommen. Ja, also wenn ihr mal nicht handeln wollt, wenn ihr nicht in die Arena wollt, dann schaut euch diesen Film an. Ja.
Also, stellt einen auf jeden Fall auch vor eine Herausforderung, nämlich dran zu bleiben,
ja,
und nicht abzuschalten. Aber es lohnt sich am Ende, finde ich.
Ich fand ihn gut, ja, aber ja. Ich glaube, viele würden ihn eher ablehnen. Ja.
Alles klar. Juliane, was ist, das muss ich natürlich mal fragen, was ist denn deine Wand?
Du, ich habe mit der Tour de Jean viele Wände durchbrochen. Es ist ja auch spannend, wenn du ständig Wände durchbrichst, auch mal wieder eine Wand auch stehen zu lassen. Also das ist dann die andere Seite der Medaille. Also ich werde die Wand jetzt bald wieder hochziehen, was den Skisport angeht und die Wand hin zum Laufen wieder durchbrechen. Da muss ich auch wieder neu reinkommen. Also es gibt ja auch, weißt du, wenn du Läuferin bist, gibt es immer wieder neue Wände zu durchbrechen. Also ich bin gerade beim Laufsport so ein bisschen raus, muss da wieder reinfinden. Das ist immer wieder, also als würde ich mit dem Laufen neu anfangen. Das ist gerade meine Wand. Da muss ich mal wieder irgendwie ins Laufen kommen, im wahrsten Sinne. Mhm. Und das ist gerade meine Wand. Was ist deine Wand?
Meine Wand ist der Anruf beim Podologen, meinen Fußlinge entfernen zu lassen. Zumindest den einen, der mich stört. Vielleicht tue ich es ja wirklich mal gucken, was das kostet. Ich habe
dann das nächste ausprobiert. Super, alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.